Goethe und Schiller sind furchtbar erwachsene Dichter. Und diese Dichter für Kinder zu entdecken, auch erklärend zu entdecken, macht schon große Schwierigkeiten. Aus einem einfachen Grund. Als ich noch Kind war, das ist eine Weile her, haben wir in der Schule, oft noch in der Grundschule, in der Volksschule, wie es damals hieß, Schiller gelernt. Wir haben die Balladen gelernt, die saßen fest in unserem Kopf. Diese großen Sätze gingen ein in den Kopf und sie machten auch groß. Wissen Sie, das ist ein wunderbares Gefühl, wenn Sprache einen sozusagen inwendig erweitert. Und dies möchte ich auch Kindern heute gönnen. Die Balladen allerdings helfen Kindern auch, nur kennen sie die mythologischen Hintergründe nicht. Sie wissen es oft nicht. Ich glaube auch, dass junge Eltern und ihre Kinder, die das miteinander erzählen, eigentlich eine Stimme aus dem Hintergrund brauchten oder hinterm Vorhang. Ich habe viele Gedichte gelesen, die ich völlig missverstand. Es war ein völlig verzerrtes Märchen. Und diese verzerrten Märchen, die blühen auf wie japanische Wasserblumen im Kopf. Und wenn Schiller ohnmächtig wurde als junger Mann, schreibend, das ist die schwäbische Übertreibung, den haut's um. Der war glücklich, wenn er ohnmächtig werden durfte. Dies ist, glaube ich, eine Entdeckung, die Kinder machen können, wenn Sätze für sie nicht stimmen oder nicht mehr stimmen. Dann arbeiten sie damit. Kinder arbeiten mit Sprache. Und Schiller kann ein wunderbarer Vorwand sein, damit umzugehen. Mehr wünsche ich gar nicht.
Und mich ruft das Flügeltier. Schiller für Kinder. Vorgestellt und gelesen von Peter Hertling.
Liebe Kinder, liebe Eltern und Großeltern, vor dem Alten Theater in Weimar stehen zwei Personen aus Bronze, Schiller und Goethe. Beide wohnten sie in der Stadt, in der ein Dichter unweigerlich zum Klassiker wurde. Vor 200 Jahren starb Schiller und wurde eine Weile mehr verehrt als sein großer Freund Goethe. Überall in Deutschland gab es Schillervereine, Schillerdenkmäler und Schillerkragen. Das sind die offenen großen Kragen von weißen Hemden, wie Schiller sie mit Vorliebe trug. Als ich noch zur Schule ging, wurden seine Werke mit Eifer gelesen, seine Balladen und seine Schauspiele. Einer meiner Lehrer konnte sogar alle Rollen aus den Räubern sprechen, natürlich mit verstellter Stimme. Wir hingegen lernten die ellenlangen Balladen auswendig und manchmal fallen mir Strophen noch heute ein. Schiller war ein ernster Dichter. Darum fiel es mir schwer für euch, eine Auswahl aus seinem Werk zu treffen. Manchmal lachte er und wurde witzig. Diese wenigen Beispiele habe ich nicht übersehen. Übrigens schrieb er geschichtliche Abhandlungen und Erzählungen, die gescheit und sehr lesenswert sind, aber nicht für euch. Manches werdet ihr, befürchte ich, nicht verstehen. Deshalb habe ich einige Wörter und einige Personen herausgesucht, die ich euch erkläre. Manchmal sind die Wörter merkwürdig altertümlich und die Personen weit hergeholt aus der Sage, aus der Geschichte, Könige, die wir nicht mehr kennen und die kaum in Illustrierten erscheinen. Alles Gute beim Hören und Anregung dazu wünscht euch euer Peter Hartling. Sein erstes Gedicht schrieb Schiller mit 10 Jahren. Er schrieb viele, viele Gedichte danach, doch dem ersten merkt man's an, dass es ein Junge geschrieben hat, der an seine Eltern denkt, und zwar am Neujahrstag 1769. Er ist 10 Jahre alt. Herzgeliebte Eltern, Eltern, die ich zärtlich ehre, mein Herz ist heut voll Dankbarkeit. Der treue Gott dies Jahr vermehre, was sie erquickt zu jeder Zeit. Der Herr, die Quelle aller Freude, verbleibe stets ihr Trost und Teil. Sein Wort sei ihres Herzens Weide und Jesus ihr erwünschtes Heil. Ich dank vor alle Liebesproben, vor alle Sorgfalt und Geduld. Mein Herz soll alle Güte loben und trösten sich stets ihre Huld. Gehorsam, Fleiß und zarte Liebe verspreche ich auf dieses Jahr. Der Herr schenkt mir nur gute Triebe und mache all mein Wünschen wahr. Amen. Es ist euch wahrscheinlich aufgefallen, dass Schiller seine Eltern siezt und dass er für vorsagt, vor alle Liebesproben, vor alle Sorgfalt und Geduld. Das ist eben das alte Deutsch, das wir umlernen müssen, wenn wir Schiller lesen. Er hat seinem Sohn Karl beigebracht, auch ein Gedicht zu schreiben, und zwar zum Geburtstag der Wirtin, bei der die Familie Schiller wohnte. Das war Frau Griesbach. Man merkt im Übrigen, dass Vater Schiller eigentlich schon besser dichten kann, als er es als Sohn konnte. Mach auf, Frau Griesbach, ich bin da und klopf an deine Türe. Mich schickt Papa und die Mama, dass ich dir gratuliere. Ich bring nichts als ein Gedicht zu deines Tagesfeier. Denn alles, wie die Mutter spricht, ist so entsetzlich teuer. Sag selbst, was ich dir wünschen soll. Ich weiß nichts zu erdenken. Du hast ja Küche und Keller voll. Nichts fehlt in deinen Schränken. Es wachsen fast dir auf den Tisch die Spargel und die Schoten. Die Stachelbeeren blühen frisch und so die Renegloten. Bei Stachelbeeren fällt mir ein, die schmecken gar zu süße. Und wenn sie werden zeitig sein, so sorge, dass ich's wisse. Viel fette Schweine mästest du und gibst den Hühnern Futter. Die Kuh im Stalle ruft Mu, Mu und gibt dir Milch und Butter. Es haben alle dich so gern, die Alten und die Jungen. Und deinem lieben, braven Herrn ist alles wohl gelungen. Du bist wohlauf, Gott Lob und Dank. Musst's auch fein immer bleiben. Ja, höre, werde ja nicht krank, dass sie dir nichts verschreiben. Nun lebe wohl, ich sag Ade. Gelt? Ich war heut bescheiden. Doch könntest du mir, ehe ich geh, ne Butterbämme schneiden? Bämme ist ein schönes Wort, das ihr lernen solltet. Das gibt es vor allem im Sächsischen und im Mitteldeutschen. Das heißt, eine Schnitte Brot und eine Butterbämme schmeckt wunderbar. Das ist ein gestrichenes Butterbrot. Renekloten im Übrigen sind Früchte mit einem Kern wie Pflaumen, sie sind gelb und schmecken wunderbar süß und heißen Renekloden auch heute noch. Jetzt kommt ein Gedicht, das der Dichter selber nicht verstand. Er hat geschrieben, dass es ihm ein Rätsel sei. Mir ist es auch eines, ich hoffe euch auch eines, aber es hört sich wunderbar an. Und dieses Gedicht schrieb Schiller, es nicht verstehend, mit Sätzen, die wir dennoch verstehen. Das Mädchen aus der Fremde. In einem Tal bei armen Hirten erschien mit jedem jungen Jahr, sobald die ersten Lerchen schwirrten, ein Mädchen, schön und wunderbar. Sie war nicht in dem Tal geboren, man wusste nicht, woher sie kam. Doch schnell war ihre Spur verloren, sobald das Mädchen Abschied nahm. Beseligend war ihre Nähe, und alle Herzen wurden weit. Doch eine Würde, eine Höhe entfernte die Vertraulichkeit. Sie brachte Blumen mit und Früchte, gereift auf einer anderen Flur, in einem anderen Sonnenlichte, in einer glücklicher Natur. Und teilte jedem eine Gabe, dem Früchte, jenem Blumen aus. Der Jüngling und der Greis am Stabe, ein jeder ging beschenkt nach Haus. Willkommen waren alle Gäste, doch nahte sich ein liebend Paar. Dem reichte sie der Gaben beste, der Blumen allerschönste dar. Nun kommt eine der großen Balladen Friedrich Schillers. Was ist eine Ballade, werdet ihr fragen? Hat es mit Ball zu tun oder mit Marmelade? Ist es doch eine Ballade? Nein, eine Ballade ist ein sehr, sehr langes Gedicht, das spannende Geschichten erzählt. Zu Schillers Zeit erzählten Balladen meistens von Königen, von mächtigen Herrschern, von mutigen Männern und von Wasserfräuleins. Ihr werdet sie alle kennenlernen. Die Bürgschaft erzählt von einem Tyrannen und einem tapferen Mann. Tyrannen hat Friedrich Schiller selber gekannt. Der Herrscher, unter dem er lebte, unter dem er zur Hochschule ging, Karl Eugen, war ein Tyrann. Tyrannen sind Herrscher, die nicht gewählt werden vom Volk, die sich alle Macht anmaßen und alle Macht übers Volk haben. Die Bürgschaft spricht von diesem Tyrannen, der Dionys hieß. Die Bürgschaft. Zu Dionys, dem Tyrannen, schlich Myrus, den Dolch im Gewande. Ihn schlugen die Häscher im Bande. Was wolltest du mit dem Dolche, sprich? Entgegnet ihm finster der Wüterich, die Stadt von Tyrannen befreien. Das sollst du am Kreuze bereuen. Ich bin, spricht jener, zu sterben bereit und bitte nicht um mein Leben. Doch willst du Gnade mir geben, ich flehe dich um 3 Tage Zeit, bis ich die Schwester dem Gatten gefreit, ich lasse den Freund dir als bürgen. Ihn magst du, entrinn ich, erwürgen. Da lächelt der König mit arger List und spricht nach kurzem Bedenken, 3 Tage will ich dir schenken, doch wisse, wenn sie verstrichen, die Frist, ehe du zurück mir gegeben bist, so muß er statt deiner erblassen, doch dir ist die Strafe erlassen. und er kommt zum Freunde. Der König gebeut, dass ich am Kreuz mit dem Leben bezahle das frevelnde Streben. Doch will er mir gönnen 3 Tage Zeit, bis ich die Schwester dem Gatten gefreit. So bleib du dem König zum Pfande, bis ich komme zu lösen die Bande. Und schweigend umarmt ihn der treue Freund und liefert sich aus dem Tyrann, der andere zieht von dann. Und ehe das dritte Morgenrot scheint, hat er schnell mit dem Gatten die Schwester vereint, eilt heim mit sorgender Seele, damit er die Frist nicht verfehle. Da gießt unendlicher Regen herab, von den Bergen stürzen die Quellen und die Bäche, die Ströme schwellen, und er kommt ans Ufer mit wanderndem Stab, da reißet die Brücke der Strudel hinab, und donnernd sprengen die Wogen des Gewölbes krachenden Bogen. Und trostlos irrt er an Ufersrand, wie weit er auch späht und blicket, und die Stimme, die Rufende schicket, da stößet kein Nachen vom sichern Strand, der entsetze an das gewünschte Land. Kein Schiffer lenket die Fähre, und der wilde Strom wird zum Meere. Da sinkt er ans Ufer und weint und fleht, die Hände zum Zeus erhoben. O Hemme des Stromes toben! Es eilen die Stunden, im Mittag steht die Sonne, und wenn sie niedergeht und ich kann die Stadt nicht erreichen, so muß der Freund mir erbleichen. Doch wachsend erneut sich des Stromes Wut, und Welle auf Welle zerrinnet und Stunde an Stunde entrinnet, da treibt ihn die Angst, da fasst er sich Mut und wirft sich hinein in die brausende Flut und teilt mit gewaltigen Armen den Strom, und ein Gott hat Erbarm. Und gewinnt das Ufer und eilet fort und danket dem rettenden Gotte. Da stürzet die raubende Rotte hervor aus des Waldes nächtlichem Ort, den Pfad ihm sperrend und schnaubet Mord und hemmet des Wanderers Eile mit drohend geschwungener Keule. Was wollt ihr, ruft er, für Schrecken bleich. Ich habe nichts als mein Leben. Das muss ich dem König geben. Und entreißt die Keule dem Nächsten gleich. Um des Freundes willen erbarmet euch. Und 3 mit gewaltigen Streichen erlegt er. Die anderen entweichen. Und die Sonne versendet glühenden Brand, und von der unendlichen Mühe ermattet sinken die Knie. O, hast du mich gnädig aus Räubershand, aus dem Strom mich gerettet ans heilige Land, und soll hier verschmachtend verderben? Und der Freund mir, der Liebende, sterben? Und horch, da sprudelt es silberhell ganz nahe, wie rieselndes Rauschen, und Stille hält er zu lauschen. Und sieh, aus dem Felsen, geschwätzig schnell, springt murmelnd hervor ein lebendiger Quell, und freudig bückt er sich nieder und erfrischet die brennenden Glieder. Und die Sonne blickt durch der Zweige grün und malt auf den glänzenden Matten der Bäume gigantische Schatten. Und 2 Wanderer sieht er die Straße ziehen, will eilenden Laufes vorüberfliehen. Da hört er die Worte sie sagen: Jetzt wird er ans Kreuz geschlagen. Und die Angst beflügelt den eilenden Fuß, ihn jagen der Sorge Qualen. Da schimmern im Abendrot Strahlen von Ferne die Zinnen von Syrakus. Und entgegen kommt ihm Philostratus, des Hauses redlicher Hüter, der erkennet entsetzt den Gebieter. Zurück, du rettest den Freund nicht mehr, so rette das eigene Leben. Den Tod erleidet er eben. Von Stund zu Stunde gewartet er, mit hoffender Seele der Wiederkehr. Ihm konnte den Mutigen glauben, der Hohn des Tyrannen nicht rauben. Und ist es zu spät, und kann ich ihm nicht ein Retter willkommen erscheinen, so soll mich der Tod ihm vereinen. Des rühme der blut'ge Tyrann sich nicht, dass der Freund dem Freunde gebrochen die Pflicht. Er schlachte der Opfer zwei und glaube an Liebe und Treue. Und die Sonne geht unter, da steht er am Tor und sieht das Kreuz schon erhöht, das die Menge gaffend umsteht. An dem Seile schon zieht man den Freund empor, da zertrennt er gewaltig den dichten Chor. »Mich, Henker«, ruft er, »erwürget, da bin ich, für den er gebürget.« Und Erstaunen ergreifet das Volk umher, in den Arm liegen sich beide und weinen für Schmerzen und Freude. Da sieht man kein Auge tränenleer, und zum Könige bringt man die Wunder mehr, der fühlt ein menschliches Rühren, lässt schnell vor den Thron sie führen und blicket sie lange verwundert an. Drauf spricht er: »Es ist euch gelungen, ihr habt das Herz mir bezwungen, und die Treue, sie ist doch kein leerer Wahn. So nehmet auch mich zum Genossen an. Ich sei, gewährt mir die Bitte, in eurem Bunde der Dritte.«